Hallo, ich bin Martin, ich bin Ossi.
Hallo Martin.
Martin, nicht Martin.
Scheiße, Ossi.
Deutschlandfunk, der Tag.
Uns hat der Westen verpennt. Yeah. Asbest, as you can. Ja, ihr fühlt euch ganz groß. Doch wir haben auch ein Frankfurt.
Die ganzen bösen Ossi-Wessi-Vorurteile und Klischees, die lassen wir jetzt mal beiseite und holen stattdessen alle unsere Deutschlandfähnchen raus und freuen uns über die Einheit.
Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben. Freuen wir uns gemeinsam daran und vor allem bauen wir darauf für eine gute Zukunft.
Danke, Herr Bundespräsident. Leider grätschen da in die schöne Einheitsstimmung dann immer wieder die Statistiken rein, die eben in ganz vielen Bereichen sagen, naja, so einheitlich ist das dann eben doch noch nicht das Bild. Weniger Vermögen im Osten, geringere Löhne und kaum Ostdeutsche in Führungspositionen. Und genau diesen letzten Punkt, den gucken wir uns heute vor dem Tag der deutschen Einheit mal ein bisschen genauer an. Warum ist das eigentlich immer noch so, dass Ostdeutsche in vielen Institutionen und höheren Positionen unterrepräsentiert sind? Kommen da dann doch wieder die fiesen Vorurteile zum Tragen und sorgen eben dafür, dass Ossis in ihrer Karriere diskriminiert werden? Und warum sollte uns das überhaupt interessieren, ob jetzt die Richter, Journalisten, Politiker und so weiter aus dem Osten oder aus dem Westen kommen? Als erstes aber noch ein anderes Thema, nämlich was sich da gerade zwischen Serbien und dem Kosovo zusammenbraut. Ob wir Angst haben müssen vor einem neuen Krieg auf dem Balkan. Das ist der Tag am 2. Oktober 2023 und ich bin Josefine Schulz. Hallo.
In den vergangenen Tagen haben sie viel über die Präsenz unserer Streitkräfte gelogen. Um ganz ehrlich zu sein, es hat sie gestört, dass sie erkannt haben, dass Serbien, wie sie sagen, über hochentwickelte Waffen verfügt. Wir werden weiter in die Verteidigung unseres Landes investieren, aber Serbien will Frieden.
Der serbische Präsident Aleksandar Vučić sagt also, macht euch keine Sorgen, wir haben absolut kein Interesse an einem Krieg mit dem Kosovo. Die Außenministerin des Kosovo, die hatten wir heute Morgen im Interview im Deutschlandfunk, die glaubt da nicht so richtig dran.
Dass man Vučić nicht glauben kann, hat die Erfahrung der letzten 2 Jahre gezeigt. Während wir am Verhandlungstisch in Brüssel sitzen, hat Serbien sich stark bewaffnet, unter anderem auch von Russland, und hat sich vorbereitet auf eine Auseinandersetzung, die am Sonntag letzter Woche ihren Höhepunkt zunächst gezeigt hat.
Hintergrund des Ganzen ist, dass Serbien an der Grenze zum Kosovo ziemlich stark aufgerüstet hat. Das haben US-Geheimdienste beobachtet. Und vor 8 Tagen, also am vorletzten Wochenende, gab es einen Überfall von Serben auf kosovarische Polizeieinheiten.
Der Plan ist, einen Teil unseres Territoriums zu besetzen und dann durch das Stellen vor fertigen Tatsachen unsere Regierung, unser Land zu zwingen, in Brüssel über Territorium zu verhandeln.
Ist die Lage wirklich so dramatisch? Hat Serbien möglicherweise wirklich vor, einen neuen Krieg anzufangen? Das kann uns sicher jetzt Silke Hane erklären, die Korrespondentin für die Region. Hallo Silke.
Hallo.
Lass uns noch mal ordnen, was da passiert ist in den vergangenen Tagen, dass jetzt wieder eine neue Eskalation gesehen oder befürchtet wird. Zum einen geht es ja um einen Truppenaufmarsch von Serbien an der Grenze zum Kosovo und zum anderen um einen Überfall von Serben auf Polizeieinheiten vor einigen Tagen. Vielleicht kannst du das noch mal sortieren, was da jetzt genau passiert ist in den letzten Tagen.
Ja, es ist mal wieder was passiert. Ich glaube, das muss man voranschicken. Zuletzt hat es ja im Mai Gewalt gegeben in Nordkosovo, davor im September, also alle paar Monate passiert da was. Am Sonntag vor einer Woche war es jetzt eben ein Angriff von etwa 30 serbischen Paramilitärs, schwer bewaffneten serbischen Kämpfern, die eben die kosovarische Polizei angegriffen haben aus einem Kloster in Nordkosovo heraus und einen Polizisten aus Kosovo erschossen haben und auch 3 Angreifer sind dabei ums Leben gekommen.
Was muss man sich genau vorstellen unter serbischen Paramilitärs? Das heißt, das sind dann keine offiziellen Soldaten, sondern irgendwie Leute, die in Eigenregie loslaufen?
Nach eigener Aussage, also der Drahtzieher des Ganzen, Milan Radojcic, ist ein Kosovo-Serbe, also nicht aus der Republik Serbien, und war bisher der Co-Parteichef, Vizeparteichef der serbischen Liste. Das ist die politische Vertretung der ethnischen Serben in Kosovo. Und diese serbische Liste, das muss man wissen, ist mit Belgrad mit der Regierungspartei von Aleksandar Vučić eng verbunden. Mhm. Aber Radojičić hat nach diesem Angriff durch seinen Anwalt mitgeteilt, dass er dieses Parteiamt niedergelegt hätte und dass der Angriff, den er geplant hat, das gibt er zu, angeblich eben komplett unabhängig von seinem politischen Engagement sei.
Okay, aber was ja auf jeden Fall von der serbischen Regierung ausgeht, ist dieser Truppenaufmarsch. Die US-Geheimdienste haben gesagt, dass da ein beispielloses Truppenaufgebot jetzt stattgefunden hat in den vergangenen Tagen. Und der serbische Präsident, soweit ich das verstanden habe, hat gesagt, man zieht sich da jetzt aber wieder zurück. Wie ist da die Lage? Ist das bestätigt?
Vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Es gibt viele Beobachter, die sagen, dass es auch recht unwahrscheinlich ist, dass der serbische Staat gar nichts über diesen Angriff gewusst hat. Ob jetzt bis zum Staatspräsidenten rauf die Planung sozusagen gelaufen ist, ist eine andere Frage. Aber dass die Führung in Belgrad nichts mitbekommen hat, zumindest zum Beispiel die Geheimdienste, das ist eben laut Beobachtern schwer möglich.
Okay.
Jetzt zum Militär. Serbien sagt, es zieht die Gruppen ab. Der Verteidigungsminister hat heute Mittag gesagt, aktuell seien noch 8.350 Soldaten in der Pufferzone hinter der Grenze beziehungsweise noch dahinter. Und Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat ja am Wochenende schon angekündigt, auf 4.000 runterzugehen. Aber heute Morgen im Deutschlandfunk haben wir die kosovarische Außenministerin gehört, Frau Gervalla Schwarz, die dem Ganzen eben keinen Glauben schenkt. Also ich muss es leider so unbefriedigend ausdrücken, man wird sehen müssen, wie das in den nächsten Tagen abläuft.
Die kosovarische Außenministerin, die hast du gerade schon angesprochen, die sieht ja auch in diesen Geschehnissen, also sowohl in dem Truppenaufmarsch als auch in diesem Überfall, eine echte Kriegsgefahr und ist sich sicher, so hat sie das gesagt, dass Serbien Gebiete vom Kosovo annektieren möchte. Wie schätzt du und auch andere Beobachter das ein? Besteht da wirklich die Gefahr, dass Serbien den Kosovo überfällt?
Also mit einem offiziellen Einmarsch der Armee würde ich eher nicht rechnen. Man kann das natürlich immer nicht komplett ausschließen. Wir alle haben noch den russischen Überfall auf die Ukraine ja sehr, sehr klar vor Augen und die Zeit davor. Aber der große Unterschied ist in Kosovo, dass dort die NATO-geführte Schutztruppe KFOR stationiert ist. Und ich denke, Aleksandar Vučić ist klar, wenn er seine Armee über die Grenze schickt, dass er es dann mit der NATO zu tun hat. Und Serbien weiß ja, was es heißt, mit der NATO zu tun zu haben. Das Land wurde ja im Zuge des Kosovo-Kriegs von der NATO bombardiert.
Und eigentlich wäre Serbien auch in die EU, ne? Also da würde man ja auch denken, das ist dann ja eine ganz schön doofe Idee. Oder glaubst du, das schreckt Vučić nicht ab?
Auch diese Bemühungen wären damit zerstört, was zumindest aus wirtschaftlicher Perspektive problematisch werden könnte für Serbien. Man muss einschränkend sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung mittlerweile nicht mehr in die EU möchte. Aber das betont ja auch Vučić immer wieder, wirtschaftlich ist Serbien sehr eng mit Europa verbandelt. Was vorstellbar ist, ist natürlich, dass solche Aktionen wie jetzt vergangenen Sonntag, das Schüren von Gewalt, das Zündeln im Norden des Kosovo immer wieder vorkommen wird. Und ob das dann damit verbunden ist, dass sozusagen eine ordentliche Besetzung dieser Gemeinden durch in Anführungsstrichen grüne Männchen wie damals auf der Krim das Ergebnis ist, das ist momentan einfach schwer zu sagen. Aber ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen. Und ich halte eben solche inoffiziellen Bewegungen und solche inoffizielle Gewalt für wahrscheinlicher als einen vollen Truppeneinmarsch.
Ich habe auch irgendwo die Analyse gehört, dass der serbische Präsident Vučić das absichtlich macht, also immer wieder zu eskalieren, um dann zu deeskalieren, damit er sich auch gegenüber dem Westen, auch gegenüber der EU dann als jemand präsentieren kann, der die Lage immer wieder beruhigt. Findest du das eine sinnvolle Analyse?
Ja, die Frage ist, ob er es jetzt nicht ein bisschen übertrieben hat. Also die letzten Monate hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Nach den Ausschreitungen im Mai hat ja die EU und hat auch die USA sehr viel Druck auf Kosovo ausgeübt, während Serbien da nicht so unter Druck gesetzt wurde. Es könnte gut sein, dass Vučić da jetzt sein Blatt so ein bisschen überreizt hat.
Glaubst du, der Westen oder vor allem auch die EU hat zu sehr auf Vučić gesetzt, ihm in diesem Annäherungsprozess an die EU auch zu sehr aufgebaut und sich vielleicht, so hat das heute Morgen die kosovarische Außenministerin ein bisschen durchklingen lassen, vielleicht auch hinters Licht führen lassen?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man sich in der EU das innenpolitische Bestreben von Alexander Vučić klar genug gemacht hat, weil das besteht im Wesentlichen daraus, seine Macht zu erhalten. Also Alexander Vučić ist in meinen Augen ganz klar ein Autokrat. Und die streben immer danach, ihre Macht zu erhalten. Und das bedeutet im Umkehrschluss, sich unersetzbar zu machen. Und Vučić tut das eigentlich, indem er die EU, Russland und China alle versucht einzubinden und sozusagen immer den serbischen Vorteil herauszuarbeiten und abzusahnen. Und ich glaube, die EU hat geglaubt, vor allem im Zuge des Ukraine-Kriegs, wenn sie zu heftig Serbien kritisiert oder sogar bestraft in irgendeiner Form, zum Beispiel mittels Sanktionen, dass man damit dann Serbien in die Arme Russlands treibt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so aufgeht, diese Gleichung. Und ob nicht Alexander Vučić eigentlich empfänglich sozusagen für Druck aus der EU wäre, um eben dieses Spiel immer weiter zu spielen.
Das hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, weil es gibt ja die Forderung, dass die EU darauf reagieren soll mit Sanktionen. Die kosovarische Außenministerin hat das auch gesagt, dass da eigentlich ja der Beitrittsprozess eingefroren werden müsste und die Gelder eingefroren werden müssten. Ich habe jetzt so bei dir rausgehört, du glaubst, das könnte helfen und du siehst weniger so diese Angst, dass der EU-Einfluss auf Serbien dann noch weiter verringert werden würde und die sich noch weiter Richtung Russland orientieren.
Also wirtschaftliche Sanktionen wären zumindest insofern wirksam, als dass es ein echtes Druckmittel ist. Auch zum Beispiel mit dem Einfrieren von EU-Beitrittsgeldern zu drohen. Die EU zahlt ja ihren Beitrittskandidaten Vorbeitrittshilfen, heißt das. Zumindest damit zu drohen, wäre, glaube ich, sinnvoll. Und die Frage ist, wie weit kann man sozusagen die eigenen Regeln und Überzeugungen überstrapazieren für einen Beitrittskandidaten, der eigentlich nicht so richtig Anstalten macht, sich für den Beitritt ins Zeug zu legen. Also da sehe ich irgendwie die Grenze, die sinnvoll ist. Weil wenn Serbien am Ende des Tages weder die Bevölkerung noch die politische Führung ernsthaft EU-Mitglied sein möchte, ist die Frage, ob es dann nicht sowieso schon verloren ist für diesen Zweck.
Wir sprechen jetzt immer viel darüber, was Serbien macht und über den Präsidenten Vučić. Geht denn die Provokation, die Aggression wirklich alleine von Serbien aus oder hat die kosovarische Seite da auch ihren Anteil dran?
Also die serbische Führung betont ja immer wieder, dass die Serben in Nordkosovo heftigen Schikanen ausgesetzt seien. Die Frage ist, wie viele Serben da überhaupt noch wohnen. Mitrovica, die Stadt, wo zwischen der albanischen Bevölkerung und der serbischen, der ethnischen, ein Fluss verläuft, die ist sicherlich eine Ausnahme. Dort fand ich, als ich dort war, das Zusammenleben eigentlich relativ friedlich. In manchen Vierteln ist es auch komplett gemischt, trotz der vielen serbischen Flaggen, die da hinter der Brücke sozusagen überall von den Häusern hängen. Aber die serbische Seite nimmt das immer wieder für sich in Anspruch und auch die EU fordert ja, dass Kosovo den Serben im Norden etwas mehr Autonomie gibt durch Gemeindeverbände.
Okay, das ist jetzt vielleicht eine etwas naive Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal, weil du auch gerade das Zusammenleben da im Nordkosovo angesprochen hast. Warum hat das für die Menschen eigentlich immer noch diese extreme Bedeutung, diese ethnischen, auch religiösen Unterschiede? Und glaubst du, das wird sich irgendwann in Zukunft mal erledigen, dass es einfach keine Rolle mehr spielt, wer ist ursprünglich Serbe, wer ist Albaner, dass man irgendwann mal sagt, ist doch eigentlich komplett wurscht?
Ja, schön wäre es natürlich. Wir in Europa, in Westeuropa sozusagen, haben das ja versucht, nach dem Zweiten Weltkrieg so aufzubauen. Man darf nicht unterschätzen den Gründungsmythos Serbiens sozusagen, der geografisch sich auf Kosovo bezieht. Und der in den letzten Jahren von der serbischen Führung um Alexander Vučić auch wahnsinnig befeuert wurde. Wenn man in Belgrad vom Flughafen in die Stadt fährt, ist das Erste, was auf der Autobahnbrücke, unter der man herfährt, steht Kosovo je Serbia. Ja? Also Kosovo ist Serbien. Und das ist sehr, sehr, sehr tief verwurzelt und wird eben auch noch dazu befeuert. Kurzum, wenn man das auflösen möchte, dann müsste die serbische Führung eigentlich aufhören, diesen Mythos immer weiter zu nähren und die Bevölkerung mental darauf einstellen, dass, wenn Serbien eine Zukunft in Europa will, es zumindest de facto Kosovo irgendwann wird anerkennen müssen und das loslassen wird müssen. Und das ist ein super emotionales Thema. Auch sehr viele Serben, die kein Fan von Aleksandar Vučić sind, finden, dass Kosovo zu Serbien gehört. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass das sehr emotional ist und mit sehr viel Fingerspitzengefühl, glaube ich, über sehr viele Jahre wird verändert werden müssen.
Eine ostdeutsche Herkunft, das muss man so sagen, war bisher wirklich kein großer Karrierebooster.
In der Politik ist es am durchlässigsten. Da haben wir eine Repräsentanz von etwa 20%. In allen anderen Bereichen gibt es gläserne Decken für Ostdeutsche. Die teilen Bereich, was so selbst Kunst, Kultur betrifft, aber auch in der Wirtschaft, da wo es um Sagen, um die Macht auch geht, die Entscheidung, in denen die Eintrittstüren verwehrt sind.
Bestätigt also auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. Morgen wird wieder der Tag der Deutschen Einheit gefeiert und in den ganzen Reden dazu heißt es ja dann meistens immer, ja, die Richtung stimmt, man nähert sich an in den Lebensverhältnissen, aber da ist doch in ganz schön vielen Bereichen noch ziemlich Luft nach oben. Zum Beispiel, was die Repräsentanz von Ostdeutschen in wichtigen Ämtern und Institutionen angeht, da lag letztes Jahr der Anteil der Ostdeutschen bei 12,2%. Und insgesamt in Deutschland ist der Anteil aber so bei 20%. Wir haben das letzte Woche hier im Podcast auch schon mal kurz angeschnitten, als es um den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit ging. Also die Folge gerne nochmal nachhören. Aber das war mehr so der große Rundumschlag durch alle Themen. Und heute wollen wir uns ein bisschen genauer angucken, woran das eigentlich liegt, dass in der Justiz, in der Wissenschaft, im Journalismus und so weiter immer noch vor allem die Westdeutschen das Sagen haben. Und dafür habe ich Lars Vogel angerufen. Er forscht an der Uni Leipzig genau zu diesem Thema, ist auch maßgeblich mitverantwortlich für den sogenannten Elitenmonitor, der vor kurzem veröffentlicht wurde und der das misst, die Unterrepräsentation von Ostdeutschen. Hallo Herr Vogel, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Wenn wir sagen, die Ostdeutschen sind in der deutschen Elite unterrepräsentiert, was genau versteht man dann eigentlich unter Elite?
Ja, also das ist bei uns eine Definition, die sich einfach darauf bezieht, wenn jemand führende Positionen in wichtigen, beziehungsweise den wichtigsten Organisationen oder Institutionen in Deutschland innehat. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass diese Leute besonders gebildet sind oder besonders gut sich sozusagen ausdrücken können oder durchsetzen können, sondern es geht schlicht darum, ob sie eine Position in wichtigen Organisationen einnehmen. Und wir differenzieren das dann nach Bereichen. Das wären zum Beispiel in der Politik eben zum Beispiel Minister. In der Wirtschaft sind es dann eben die Vorstandsvorsitzenden der größten Unternehmen und zum Beispiel in Medien die Chefs. Redakteure, Intendanten und so weiter.
Und ist die Unterrepräsentation, die es ja ganz offensichtlich gibt, über alle diese Bereiche gleich stark? Oder kann man sagen, weiß nicht, bei den Medien, da ist die Situation besonders mies, in der Verwaltung ist sie gut?
Mhm. Das variiert sehr stark, in der Tat. Sie haben es schon angesprochen, also im Durchschnitt haben wir 12,2% Ostdeutsche in den Eliten bei einem Bevölkerungsanteil von ungefähr 20%. Das variiert jetzt in der Politik. Wenn wir uns die Politik anschauen, haben wir 20,9%. Da ist also sozusagen keine Unterrepräsentation gegeben. Ich will aber dazu sagen, das gilt nur dann, wenn man in der Politik zum Beispiel auch Elitepositionen auf Landesebene einbezieht, also zum Beispiel die Minister auf Landesebene. Mhm. Wenn man das nicht tut, ist auch in der Politik der Anteil in Ostdeutschen geringer, liegt bei ungefähr 13%. Die Schwankungen sind dann sehr deutlich. Im Militär zum Beispiel haben wir keinen Ostdeutschen oder keine Ostdeutsche gefunden. In der Justiz sind es 2%. In der Wirtschaft sind es 4,3%. Und dann gibt es noch so Bereiche, die dazwischen liegen, zum Beispiel die öffentliche Verwaltung, die ja relativ nah an der Politik ist, die ist eigentlich mit 14% noch relativ gut. Aber auch dort ist eine Unterrepräsentation zu verzeichnen.
Und kann man sagen, woran das in den Bereichen, wo es jetzt ganz schlecht ist, also Justiz hatten Sie gerade angesprochen, woran das liegt, dass es da so wenig Ostdeutsche gibt?
Ja, also einfacher zu erklären ist, warum es in der Politik so viele gibt. Das sind halt unterschiedliche Faktoren, aber auf jeden Fall gehört dazu, dass man da viele Elitepositionen eben auch auf Landesebene hat. Die sind dann eben speziell in Ostdeutschland angesiedelt. Das spielt eine Rolle. Dann spielt natürlich dort auch eine Rolle, dass die sogenannte Selbstrekrutierung, wie wir das nennen, also dass die Eliten sich selbst ihre Nachfolge auswählen, dass das dort durchbrochen ist, weil man eben allgemeine Wahlen hat. Das heißt, diese Mechanismen, die sorgen also dafür, dass es in der Politik nicht ganz so ausgeprägt ist. Wir denken, denken, dass es in den Bereichen, wo es sehr gering ausgeprägt ist, eben auch diese Selbstrekrutierungsmechanismen am stärksten ausgeprägt sind. Und die haben vor allen Dingen etwas zu tun mit sehr langen, sehr formalisierten Laufbahnen. Mhm. Also wenn es sehr stark vorgeschrieben ist, die Abfolge der Position, die man eingenommen haben muss, dann dauert das oft sehr lange. Das heißt, Ostdeutsche, die sozusagen mit dem Elitenwechsel, der ja 1990 stattfand, sozusagen noch keine Chance hatten, diese Positionen zu bekommen, die brauchen dann eben sehr lange, bis sie aufsteigen können. Ja? Und in diesen Bereichen, wie eben zum Beispiel Justiz, aber auch Militär, ist es eben so, dass es diese Selbstrekrutierung also sehr stark eine Rolle spielt. Das heißt, in diesen Bereichen ist der Zugriff auf die Nachbesetzung durch die einmal in den Positionen schon befindlichen Eliten eben sehr stark ausgeprägt.
Aber gerade in der Justiz, da muss ich sagen, das wundert mich eigentlich, weil Richterinnen und Richter beispielsweise werden ja überall gesucht. Und wenn man sein Jurastudium mit einer halbwegs guten Note abschließt, dann wird man doch wahrscheinlich, egal wo, mit Kusshand genommen, oder?
Das ist richtig und es wird auch immer wieder kolportiert, dass jetzt nun die Zeit wäre, in dem genau das passieren sollte. Es sollten also massiv Ostdeutsche nachrücken. Aber wie gesagt, wir sehen in unseren Zahlen trotzdem, der Anstieg ist seit 4 Jahren relativ gering. Wir haben das jetzt schon längerfristig untersucht. Das heißt, wir können den Wechsel in den letzten 4 Jahren uns anschauen. Und wir sehen in der Justiz, ist es nicht so, dass es jetzt sozusagen massenweise Ostdeutsche einrücken. Es ist dort von 1,4 auf 2,1% gestiegen. Das kann auch eine ganz einfache Schwankung sein. Das heißt sozusagen eigentlich ja, das ist verwunderlich. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass hier die Ostdeutschen nicht nachkommen. Das hat eben nicht nur was damit dem Angebot zu tun. Wir unterscheiden also immer zwischen Angebot und Nachfrage. Frageseite, ja, die Angebotsseite, das sind also die Leute, die in solche Positionen rein wollen, die bringen bestimmte Eigenschaften mit, die sind passend oder nicht und man kann davon ausgehen, dass es eigentlich genügend Leute mittlerweile geben müsste, auch unter den Ostdeutschen, die dafür passend wären, aber man darf nicht die Nachfrageseite noch unterscheiden, wo dann eben auch noch andere Merkmale als die von Ihnen genannten eine Rolle spielen. Also es ist eben nicht ausreichend nur die reine Fachqualifikation, da müssten wir tatsächlich jetzt eigentlich schon genügend Ostdeutsche haben.
Okay, aber dann habe ich Sie jetzt so verstanden, dass weniger Ostdeutsche eingestellt werden oder auf hohe Positionen befördert werden, ist schon ein Prozess, der sich immer noch fortsetzt. Das sind nicht nur die Nachwehen der 90er Jahre, wo sozusagen nach der Wende direkt ganz viele Westdeutsche auf die Positionen gekommen sind und die muss man jetzt erstmal aussitzen, bis die in Rente gehen. Oder war jetzt unschön formuliert.
Aber das also wir nennen das Selbstrekrutierung. Ja, also diejenigen, die einmal sich in den Positionen etabliert haben, die ziehen dann auch ihnen ähnliche Personen nach. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Also man glaubt, diejenigen, die einem ähnlich sind, die erfüllen auch am besten die Kriterien, mit denen kann ich am besten zusammenarbeiten. Und dann scheint dieses Prinzip nun dazu zu führen, dass man insbesondere Westdeutsche dann eben eher Westdeutsche nach sich ziehen. Das ist ja auch, man muss sich das so vorstellen, das ist ja nicht nur eine Geschmacksfrage oder so. Man schaut dann halt einfach drauf, kann man sich vorstellen, dass Personen mit dieser Biografie, ja, studiert an einer schönen westdeutschen Hochschule, haben Jura studiert, das passt dann oft viel besser eben zum Lebenslauf. In der Justiz ist es natürlich besonders gefragt. Solche Biografien haben ja viele Ostdeutsche nicht. Gebrochen durch die Wendezeit und die Transformationszeit der 90er Jahre gibt es diese klassischen Biografien nicht. Und das ist dann schon etwas, was sozusagen sie unähnlicher macht zu den Westdeutschen. Mhm. Mal ganz abgesehen von anderen, wir nennen das habituelle Merkmale, also ein bestimmtes Auftreten, ein bestimmtes Sprachstil, eine bestimmte Art, sich auszudrücken und so weiter.
Trotzdem nochmal die Frage, Sie haben jetzt das als einen wichtigen Mechanismus beschrieben, dass Menschen andere Menschen rekrutieren, die ihnen ähnlich sind. Mhm. Aber Ostdeutsch sein sieht man ja im Vergleich zu anderen potenziellen Diskriminierungsmerkmalen den Menschen nicht unbedingt an. Ich muss das auch nicht in meinen Lebenslauf reinschreiben, wo ich geboren bin. Also ich frage mich, an welchem Punkt spielt das dann überhaupt eine so große Rolle bei der Auswahl von Personen für Stellen?
Also es ist ja so, dass wir nicht davon ausgehen, dass es diese eine Ursache gibt, die das alles, die alles beeinflusst. Wir schauen auf verschiedene Ursachen. Die einen sind schon auf der Nachfrageseite eben die, was die Leute mitbringen, was die Ostdeutschen mitbringen. Und da können wir schon feststellen, die bringen bestimmte Qualifikationen etwas geringere Anzahl mit als die Westdeutschen. Dazu gehört zum Beispiel ihr Bildungs- und Berufsprofil. Das passt nicht so ganz zu dem, was man in den Eliten erwartet. Also zum Beispiel Berufe, die sind seltener im MINT-Bereich oder im naturwissenschaftlich-technischen Bereich angesiedelt. Das ist bei den Eliten selten gegeben, häufiger aber bei den Ostdeutschen. Ja, da fehlt sozusagen eher die Ausrichtung auf Management und Führungspositionen. Also fehlt nicht, sondern es ist in geringerem Maße vorhanden als in Westdeutschland. Ja.
Aber das heißt auch, ich überspitze das jetzt mal, die Ossis sind vielleicht ein bisschen selber schuld, weil sie das Falsche studieren, die falschen Ausbildungen machen?
Naja, also selber schuld, in solchen Kategorien würde ich nicht denken. Es ist so, dass das natürlich auch Gründe hat, ja. Also diese Studierneigung, also erstmal gibt es überhaupt immer noch eine geringere Studierneigung. Das hat natürlich auch was schlicht mit den Ressourcen zu tun. Ein Studium muss man sich also leisten können. Und Sie kennen ja die Zahlen, jetzt im Umfeld des 3. Oktober ist das ja immer wieder bekannt. Also Vermögen deutlich geringer in Ostdeutschland. Und man braucht ja nicht nur Einkommen, sondern auch Vermögen als etwas, was sozusagen Ressourcen bietet, um den Kindern ein Studium ermöglichen zu können. So, und das ist schlichtweg seltener vorhanden und das sehen wir auch immer noch in einer geringeren Studierneigung. Das heißt also, das muss man sich erstmal leisten können zu studieren. Ja? Und dann kommt es natürlich auch noch hinzu, es war in der Umbruchssituation 1990 oft fragwürdig, was das Studium bringt im Vergleich zu einer Ausbildung, wo man viel schneller gesehen hat, dass da Leute in sichere Berufe gekommen sind. Vor diesem Hintergrund muss man das sehen, das ist vielleicht gar nicht so sehr die Schuldfrage. Ich wollte aber noch mal ganz kurz auf das hinaus, ich habe ja angefangen, wir schauen uns verschiedene Phasen an und am Anfang ist sozusagen die Nachfrageseite der Einstieg in solche Karrieren. Aber in der Tat, das ist eben nicht der einzige Punkt. Ein weiterer ist halt dann auch später, wenn man also in eine Karriere gelangt ist, und es gelingt ja Ostdeutschen durchaus, Führungspositionen zu übernehmen, nur eben nicht in dem gleichen Ausmaß in diese höchsten Führungspositionen. Und da kann man, wenn man da Leute fragt, welche Schwierigkeiten sie hatten bei diesem Aufstieg, kann man also schon feststellen, dass sie meinen, es sind so klassische Dinge gewesen, die man auch in anderen unterrepräsentierten Gruppen feststellen kann. Man muss dann für dieselbe Anerkennung noch viel mehr arbeiten als in der gleichen Position befindliche Personen aus Westdeutschland. Und dann sind es natürlich auch noch andere Verhaltensweisen, die in Ostdeutschland stärker eingeübt wurden. Das betrifft zum Beispiel die Frage, und hier könnte man vielleicht schon sagen, im Sinne Schuld, von im Sinne von, man hat eine gewisse andere Motivation, dass Kaderpolitik in der DDR, und das wirkt sich ja dann auch längerfristig aus, ja, der Aufstieg findet statt, wenn man gefragt wurde. Man wurde gefragt und man wartete sozusagen, bis man gefragt wird. Aber dass man selber seinen Anspruch anmelden, auch offensiv anmelden muss, das ist etwas, was Ostdeutsche in den jüngeren Generationen, glaube ich, mittlerweile gelernt haben, in den älteren Generationen, über die reden wir ja. Das sind ja die, die jetzt in den Elitepositionen sein könnten. Das war dort weniger verbreitet.
Und setzt sich das trotzdem auch ein Stück weit in den jüngeren Generationen fort? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also aus meiner eigenen Erfahrung, die jetzt natürlich rein subjektiv ist, ich hatte ehrlich gesagt nie das Gefühl, dass der Fakt, dass ich in der DDR geboren bin, mir irgendwo negativ ausgelegt wurde, dass ich deswegen für weniger kompetent gehalten wurde oder weiß ich nicht, also vielleicht sogar eher im Gegenteil. Ne? In der jüngeren Generation habe ich tatsächlich eher das Gefühl, dass man damit sogar punkten kann. Ich weiß nicht, haben Sie das, wie Sie das in Ihrer Karriere erlebt haben?
Also persönlich kann ich da wenig dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich alle möglichen subjektiven Empfindungen gehört habe. Auch genau das Gegenteil, dass man also versucht hat, möglichst nicht aufzufallen als Ostdeutscher und dann irgendwann einem gesagt wurde, ach, Sie hätte ich ja gar nicht vermutet als Ostdeutscher, was natürlich irgendwie dann sozusagen nochmal deutlich macht, was sind die Kriterien, was man sich unter Ostdeutschen vorstellt. Ja, also dass man es eben dann sozusagen verbergen musste, weil man eben Angst hatte, eine gewisse Nachteile dann zu erfahren. Also ich kann das nicht systematisch sagen, ich will es auch gar nicht jetzt persönlich machen, aber ich kann nur sagen, dass ich alle diese Eindrücke gehört habe. Wir wissen es nicht systematisch. Was wir aber wissen ist, würde ich sagen, unter der jüngeren Generation und alleine, dass wir darüber so viel reden, über diese Unterrepräsentation, das ist ja auch ein Verdienst der Jüngeren, die eben jetzt in den Stationen ihrer Laufbahn, glaube ich, gekommen sind, wo sie erstmal merken, hier ist sozusagen etwas, was problematisch ist, was man vielleicht in den 90er Jahren als Übergangsphänomen noch tolerieren konnte, aber jetzt doch recht sehr lautstark artikuliert wird als ein Problem. Und ich glaube, die jüngere Generation ist da deutlich, geht auch deutlich offensiver damit um.
Fänden Sie eine Ostquote sinnvoll?
Ja, wir diskutieren da viel in unserem Projekt auch darüber. Ich meine, es gibt schnell Argumente dagegen aufgezählt. Es ist also, das wichtigste Argument ist, wäre rechtlich zu definieren, oder das wichtigste Gegenargument wäre, wie definiert man denn rechtlich einen Ostdeutschen? Ist man sozusagen Ostdeutscher nur, wenn die Eltern in der DDR geboren wurden? Oder was soll das genau sein? Das zielt natürlich auf die Frage, dass es mittlerweile viele Leute gibt, deren Eltern in Westdeutschland geboren wurden, die selbst in Ostdeutschland geboren wurden oder andersherum selber hin und her gewandert sind. Also wo zieht man da die Grenze rechtlich sauber? Das ist vermutlich das schwerwiegendste Argument gegen eine Quote. Denn wenn man es einfach über den Wohnort machen würde, dann würde man wahrscheinlich Gruppen bevorteilen, die sozusagen ohnehin schon bevorteilt sind, nämlich diejenigen, die aus Westdeutschland kommen und in Ostdeutschland leben. Mhm. Die haben schon einen Vorteil auf solche Positionen. Also deshalb eigentlich, also das ist eines der wichtigsten Gegenargumente. Aber wenn ich sage, wir diskutieren das viel, liegt das auch daran, dass wir noch nicht völlig am Ende unserer Diskussion angekommen sind, denn man muss ja auch immer dazu sagen, wir sind nun jetzt über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und sehen diese Zahlen. Und laut unseren Daten ist es auch so, das will ich nochmal mit einwerfen, seit 2018 haben 57% der Eliten ihre Positionen verlassen, wurden neu besetzt. Und wir sehen nur einen marginalen Anstieg der Ostdeutschen in die Eliten, das nach über 30 Jahren. Das heißt, die Frage ist wirklich, ob es mit Appellen, mit Selbstverpflichtungen, mit Aufklärung denn wirklich am Ende dann in allen Bereichen sozusagen zu einer Verbesserung kommt. Man kann da sicher noch ein Stück warten, aber irgendwann ist es natürlich so, dass eine Quote oder vielleicht zumindest das Nachdenken schon über die Quote, sozusagen die latente Androhung einer Quote vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr Bewegung reinbringen könnte. Aber letztes Urteil will ich da jetzt drüber jetzt noch nicht sprechen. Typische Wissenschaftlerantwort.
Warum, habe ich mich gefragt, sollte uns das überhaupt interessieren? Warum spielt das überhaupt eine Rolle? Ob mein Chef, ob die Richterin, wer auch immer aus Ostdeutschland kommt. Wir fragen ja auch nicht, ob die Leute vom Land oder aus der Stadt kommen, ob sie Vegetarier oder Fleischesser sind. Also warum sollte gerade dieses Merkmal ostdeutsche Herkunft so wichtig sein?
Ja, also es gibt zwei Antworten. Die eine ist eine, die erklärt, weshalb wir uns so stark damit beschäftigen. Es ist natürlich die Beobachtung, ob man nicht durch diese Unterrepräsentation einen Teil dessen erklären kann, was man Benachteiligungsgefühle in Ostdeutschland nennt. Also sozusagen das Gefühl, irgendwie Bürger zweiter Klasse zu sein, irgendwie nicht den gerechten Anteil zu bekommen, nicht mitsprechen zu können gleicherweise. Und das ist natürlich die fehlende Präsenz dieser Person, von Personen aus Ostdeutschland in Elite-Position irgendwie ein Indikator dafür ist oder es eben sehr stark symbolisiert, dass man nicht die gleichen Teilhaberechte hat oder zumindest nicht wahrnehmen kann, formal hat man sie ja. Das ist natürlich eine Vermutung, die sehr nahe liegt. Und wir haben uns das eben mal angeschaut. Wir haben eine repräsentative Bevölkerungsbefragung gemacht, auch um das Argument zu untersuchen, das ist ja sowieso nur ein akademisches Problem, ja. Das interessiert die Leute ja gar nicht. Aber in der Bevölkerungsbefragung hat sich gezeigt, Ostdeutsche nehmen, und übrigens auch Westdeutsche, nehmen diese Unterrepräsentation wahr. Sie bewerten sie negativ und vor allen Dingen, wichtigster Punkt, es hat tatsächlich Folgen dafür, ob man sich selbst als Bürger zweiter Klasse sieht. Also wenn man das wahrnimmt und negativ bewertet, hat man größere Wahrscheinlichkeit, auch die eigene Gruppe der Ostdeutschen als benachteiligt anzusehen. Insofern ist das in der Tat ein Problem, was relevant ist für das Gefühl der Teilhabe. Das ist die eine Antwort. Die andere bezieht sich nochmal darauf und nimmt das sozusagen auf und sagt, ja, warum müssen wir eigentlich immer auf diese Weise darüber sprechen? Eigentlich sind die Ostdeutschen ja gar nicht die einzige Gruppe, die unterrepräsentiert sind. Es wird viel über Frauen gesprochen, viel über Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben eigentlich einfach eine Elite, die in der bestimmte Gruppen überrepräsentiert sind. Ja, wir sollen nicht nur über Unterrepräsentationen sprechen und über die Defizite der Gruppen, die vielleicht in diese Positionen kommen, sondern wir sollten uns vielleicht mal fragen, was bringt es uns denn, wenn unsere Eliten etwas diverser werden? Und wenn die Eliten etwas diverser werden, kann man vermuten, dass dann einfach bestimmte Problemwahrnehmungen, Weltsichten, die bis jetzt nicht vorkommen, dann vielleicht vorkommen in Entscheidungsprozessen und dann vielleicht zu besseren Lösungen führen könnten.
Herr Vogel, dann sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke ebenso für die Aufmerksamkeit.
So, und weil wir morgen alle schön die Einheit feiern, gibt es morgen auch leider keine aktuelle Podcast-Folge, aber dann am Mittwoch wieder. Malte Hennig hat heute die Redaktion für diese Folge gemacht. Josefine Schulz ist mein Name. Wir freuen uns sehr über Feedback, wie immer an der tag@deutschlandfunk.de und sagen Tschüss, schönen Feiertag, bis bald.